ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Zusammengestellt heute von Jürgen Turunski vom Bermudafunk, dem Freien Radio im Raum Mannheim-Heidelberg. Und das sind heute die Themen. Im ersten Beitrag geht es um Ausbeutung bei den größten Zementkonzernen Holcim und Lafarge. Im zweiten Beitrag geht es um den Freispruch eines gewalttätigen Polizisten in Halle. Der dritte Beitrag beschäftigt sich mit der nahezu homogenen Russland-Berichterstattung deutscher Leitmedien. Und im vierten und letzten Beitrag geht es um die historische Präsidentschaftswahl in Afghanistan. Aber kommen wir jetzt ohne Umschweife zu unserem ersten Beitrag. Und der trägt die Überschrift Synergien nutzen kann mehr Ausbeutung von Arbeitskräften bedeuten. Kritik an der Fusion der größten Zementkonzerne Holcim und Lafarge. In einem Jahr soll aus dem größten und zweitgrößten Zementproduzenten ein neuer gemeinsamer Konzern entstehen. Die Nummer 1, die Schweizer Holcim, will mit der Nummer 2, der französischen Lafarge, fusionieren. 40 Milliarden Franken Umsatz erzielen die beiden Zementriesen heute zusammengerechnet weltweit. Das sind etwa 33 Milliarden Euro. Die Menschenrechtsorganisation Multiwatch beobachtet den Schweizer Zementkonzern Holcim seit mehreren Jahren. Vor 2 Jahren veröffentlichte sie ein Buch. Darin zeigt Multiwatch unter anderem auf, wie Holcim in Indien auf sogenannte Leiharbeiter setzt. Das heißt, Holcim vergibt viel Arbeit an temporäre Angestellte. Diese haben nur wenig Rechte. Holcim umgeht so das strenge, von Gewerkschaften kontrollierte Arbeitsrecht. Michael Spahr von Radio Rabe aus Bern hat mit dem Mitverfasser des Holcim-kritischen Buches Stefan Tschirren gesprochen und wollte wissen, gibt es auch kritische Berichte zu Lafarge?
Wir kennen Lafarge auch noch nicht so gut. Wir haben Holcim ja seit jetzt mehreren Jahren beobachtet bezüglich der Verletzung von Gewerkschaftsrechten, von Umweltproblemen. Wir sind uns bewusst, dass Lafarge in diesen Anliegen nicht besser ist, aber Holcim auch kein Einzelfall eben. Also das wird sich sicher noch akzentuieren, die Auswirkungen, die dann ein so großer Konzern auf die Leute vor Ort und auf die Arbeiter hat. Von dem her ist auch Lafarge da nicht besser eben, was der Umgang mit seinen Arbeitern, gerade auch die Auslagerung von Arbeit an Subunternehmen betrifft. Ein Argument, das Holcim und Lafarge ja gebracht haben, ist eben die Nutzung von Synergien, gerade auch in Ländern, wo sie beide aktiv sind. Und wenn man das kennt, die Synergien, das bedeutet ja meistens Einsparungen. Und diese Einsparungen, da gehen wir davon aus, das wird auf dem Rücken der Arbeiter, der Arbeiterinnen passieren.
Der Hauptsitz dieses Megakonzerns soll dann in der Schweiz sein. Das ist sicher für die Anleger interessant, weil dann wegen kleinen Steuern große Gewinne anfallen. Auf der anderen Seite untersteht das Unternehmen dann auch schweizerischem Recht? Ist das nicht auch eine Chance für die Sache der Menschenrechte?
Ja, es ist sicher möglich, den Konzern weiterhin jetzt von uns aus gut zu beobachten oder aus der Schweiz ihn gut zu beobachten. Jetzt von der Reglementierung her in der Schweiz, die ist ja nicht speziell eng oder speziell strikt. Also ich denke, von der rechtlichen Situation her sind in der Schweiz diesem Konzern nicht engere Fesseln angelegt, als wenn er beispielsweise in Frankreich seinen Sitz hätte.
Wie hat Holcim auf Ihre Kritik reagiert und denken Sie, dass dieser große Konzern es dann noch weniger nötig hat, auf Kritik von einer Organisation wie Multiwatch zu reagieren in der Zukunft?
Wir haben ja unser Buch vor 2 Jahren an der 100. Generalversammlung überreicht, dem Verwaltungsratspräsidenten von Holcim, der ja auch jetzt noch kurz vor seinem Absprung aber steht. Und er hat sich ja damals sehr aufgeregt über unser Geschenk zu ihrem 100-jährigen Jubiläum. Ich denke, in der schweizerischen Öffentlichkeit wird diese Kritik wahrscheinlich schon noch auch ankommen. Auf der anderen Seite ist natürlich das Größenverhältnis noch einmal unausgewogener. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der neue Konzern sich, also wie weniger als Schweizer Konzern in der Öffentlichkeit steht, obwohl natürlich der Sitz nach wie vor hier in der Schweiz ist.
»2012 verletzte der Polizist Daniel K. am Rande der NPD-Sommertour in Halle an der Saale einen Gegendemonstranten so schwer, dass dieser bleibende Schäden davontrug. Am 7. April wurde der beschuldigte Polizist freigesprochen. Das Urteil im Fall Daniel K. wird von 2 Prozessbeobachtern kommentiert. Ein Beitrag von Radio Korax aus Halle.« War das öffentliche Interesse an dem letzten Prozesstag genauso groß wie in der Vergangenheit?
Ich würde sogar behaupten, dass es ein bisschen mehr war. Einfach das Medienaufgebot war ein bisschen größer, beziehungsweise vielleicht wieder genauso groß wie beim ersten Prozesstag, aber es ist ja auch relativ verständlich, wenn es dann ums Eingemachte, also ums Urteil geht.
Wir haben es gerade schon gesagt, ein Urteil wurde erwartet und ist auch gesprochen worden. Wie ist es denn ausgegangen?
Die Richterin hat den Angeklagten freigesprochen. Heißt ja, für uns enttäuschend.
Ja. Wie hat die Richterin das begründet?
Es war aus formaljuristischen Gründen nicht anders möglich. Es hätte für eine Verurteilung eines Bildes bedurft oder besser noch eines Films, auf dem genau zu sehen ist, dass der Angeklagte eben diese brutale Tat ausführt. Und das gab's nicht.
Die Polizei, die filmt doch und fotografiert doch eigentlich immer ganz ausführlich bei solchen Demos.
Das waren auch sehr, sehr viele Fotos da, aber eben genau von diesen, sagen wir mal, 3 Sekunden von dem letzten Foto bis vermutlich zur Tat, das Bild fehlt. Ich frage mich halt, wieso dieses Foto gebraucht wird oder dieses Video, wenn doch alle anderen Indizien oder man kann sogar schon fast sagen Beweise eben auf keinen anderen Schluss zu lassen, als dass es der Angeklagte Daniel K. gewesen sein muss. Es gab Zeugenaussagen, die belegen konnten, dass niemand anders in unmittelbarer Nähe war. Es gab diese Fotos und es gab Gerichtsmediziner, also einen Sachverständigen, der auch belegt hat, dass es nur durch massive Gewalt passiert sein kann. Und jetzt kommt auf einmal dieser Zweifel ja deswegen nur zustande, weil gesagt werden kann, na gut, es gibt dieses Foto nicht, das den Tritt zeigt. Kann ja noch eine dritte Person gewesen sein, wo ich mich halt frage, na gut, wo soll die hergekommen sein?
Wenn die Staatsmacht in die Verlegenheit gerät, einen Vertreter der Staatsmacht verurteilen zu müssen, dann funktioniert das nur, wenn die ganze Angelegenheit mit 120%iger Sicherheit dicht ist.
Also ist wahrscheinlich ein Randalierer aus einem dummerweise nicht zugeschweißten Gulli geklettert und hat dann den Betroffenen da zugrunde gerichtet. Also ist ein bisschen merkwürdig.
Ja, das ist das Positive, was wir heute aus diesem Prozesstag ziehen können. Es wurde immerhin schon mal von allen Parteien, also sowohl der Verteidiger als auch der Staatsanwalt als auch die Richterin, haben zweifelsfrei das so eingeschätzt, dass es nur ein Polizeibeamter gewesen kann. zwar nicht der Herr Daniel K., aber immerhin wird hier schon mal von Polizeigewalt gesprochen. Und das ist schon was, worauf man aufbauen kann.
Der ganze Prozess hat auch noch etwas anderes Positives. Allein die Tatsache, dass er stattgefunden hat, beweist, wer bei Demonstrationen oder Aktionen politischer Meinungsäußerung zu Schaden kommt, ist nicht allein. Er kann sich der Solidarität seiner Mitkämpfer sicher sein und mit viel Glück geht die Sache dann tatsächlich so weit.
Und dann haben wir ja auch noch die Klage vom Zivilgericht. Ich weiß nicht, inwieweit da noch alle dabei sind. Das war ja im Oktober mal, da wurde das Ganze ja schon vom Zivilgericht verhandelt und ausgesetzt, damit die Beweisführung jetzt im Strafprozess geführt werden kann. Und das wird dann in Kürze wieder aufgenommen und da hat man jetzt diese Aussage, dass es nur ein Polizeibeamter gewesen sein kann. Und die hilft natürlich dann da weiter, um dann da irgendwie noch eine Entschädigung zu fordern.
Was den Strafprozess angeht, ist der jetzt abgeschlossen oder wird es eine Revision oder was Ähnliches geben?
Die Nebenklage hat angekündigt, dass sie also mit Rechtsmitteln nochmal dagegen vorgehen wird, gegen das Urteil.
Gab es Proteste gegen den Freispruch?
Nein, nicht im Gerichtssaal. Es gab hinterher Diskussionen, wie mit der ganzen Sache also so rein psychisch umzugehen ist.
Wie hat denn der Betroffene reagiert?
Sehr gefasst. Also da muss man zu sagen, dass der Herr Aurich, glaube ich, auch mit so einer Entscheidung von einem Amtsgericht halt auch schon rechnen konnte. Ich meine, so sehr uns das betroffen macht, ist es ja trotzdem noch nicht besonders verwunderlich, dass ein Amtsgericht so reagiert. Und der Betroffene hat zumindest, wie ich das einschätze, sehr gefasst reagiert.
Ich spreche hier mit Götz und Barbara über den Prozess, der heute stattgefunden hat gegen den Polizisten Daniel K., der freigesprochen wurde. Dem wurde vorgeworfen, dass er einen Demonstrierenden bei einer Anti-Nazi-Demo angegriffen haben soll. In den vergangenen Jahren gab es 87 solcher Vorwürfe gegen Polizistinnen und Polizisten und nur in überhaupt einem einzigen Fall gab es da eine Verurteilung. Das heißt, die weit überwiegende Zahl der Verfahren wurde eingestellt. Daniel K. wurde nun freigesprochen, wie wir gerade gehört haben. Was sagt ihr, also wird Polizeigewalt nicht ernst genug genommen?
Also wie man aus dem heutigen Prozesstag ermitteln konnte, sind schon alle sehr betroffen. Die bedauern auch sehr, also das sind jetzt wirklich so ein bisschen O-Töne, bedauern sehr, dass es dazu gekommen kann, behaupten, dass so jemand, der so jemanden verletzt, nicht bei der Polizei arbeiten darf. Aber das Ding ist, dass es dann doch immer gegen anonym geht. Und gegen anonym kann man ja auch sehr herzlich wettern. Da passiert ja dann auch nichts. Und dann ist es halt auch so, dass es halt nicht zu ermitteln ist, weil die Leute nicht identifizierbar sind. Und dann sitzt selbst eine Richterin im Gerichtssaal und sagt, naja gut, ein Kriege hackt der anderen kein Auge aus. Und das sind natürlich Sachen, wo ich denke, okay, wenn das jetzt schon an der Justiz selbst kommt, dann frage ich mich, warum da nicht mal gegen vorgegangen wird.
Mir persönlich ist in dem Zusammenhang nochmal ein Hinweis sehr wichtig. Nämlich, wie ist es überhaupt zu einer Situation gekommen, in der eine solche Tat, Handlung möglich ist? Alle Zeugen beschreiben die Atmosphäre kurz vorher als entspannt, bis eben die Polizei der Meinung ist, sie müsste eine Truppe von 6, 7, ja, Unberatenden an genau diesem Punkt vorbeiführen. Bis die Polizei durch ihre Entscheidung selbst die Eskalation herbeiführt.
Beziehungsweise, und das ist mir nochmal ein Anliegen, hat der Staatsanwalt in seinem Plädoyer zu seinem Antrag zum Freispruch ja auch behauptet, dass es gegen Demonstrationen gegen Rechts ja schon erwünscht ist, aber dass sie sich eben in Rechtsnormen halten muss. Und da denke ich mir, ja gut, aber die friedliche Gegendemonstration, die sich in Sitzblockaden äußert, ist ja auch noch ein Grundrecht und die körperliche Unversehrtheit auch. Ja. Und da frage ich mich, wie das dann zusammenspielen kann. Fühle mich da auch irgendwie ein bisschen veräppelt.
Das Problem ist ja scheinbar immer wieder bei solchen Prozessen, dass die Polizisten und Polizistinnen da als eine anonyme Masse quasi irgendwo auch agieren und dass solche Anklagen ganz oft gegen Unbekannt laufen. Kann man dagegen nicht irgendwas machen?
Das Wichtigste ist, sich nicht einschüchtern zu lassen. Auch nach Erfahrungen wie diesen, die Teilnahme an solchen Aktionen auf gar keinen Fall zurückschrauben, weiter mitmachen und auch solche Situationen aushalten, wenn also die dann unter Helm näher kommen, sich nicht bange machen lassen, sondern für das stehen, wofür man steht.
Genau, und dann ist es ja auch immer noch eine Möglichkeit, sich zu schützen, indem man teilnimmt an vorbereitenden Sitzungen, wenn man auf eine Demonstration geht, dass man dann vielleicht auch, gibt's ja immer Angebote, Seminare, Workshops, dass man sich gut vorbereitet. Und dann gibt's ja immer noch die Leute, die von unserer Seite, ja Gott sei Dank, immer noch dabei sind und Fotos machen. Da kann man nur hoffen, dass die sich weiterhin irgendwie mit einbringen.
Musik.
Der nächste Beitrag von Radio T aus Chemnitz beschäftigt sich mit den Gründen für die nahezu homogene Russland-Berichterstattung deutscher Leitmedien. Ein Interview mit Malte Daniljuk.
Das Problem ist, ich habe was gehört mit Russland und Krim, aber wenn ich ehrlich bin, mich interessiert das zurzeit nicht, ist meine Meinung.
Verfolgst du die Berichterstattung zur Krim-Krise?
Nee, nicht mehr.
Das heißt, du hast es schon verfolgt?
Ja, schon, aber war dann scheiße. Also langsam geht's mir auf den Sack.
Da kommt man gar nicht umhin, sich zu informieren, weil die betrifft einen ja überall.
Also ich verfolge schon, aber man hat kein gutes Gefühl dabei.
Fühlen Sie sich gut informiert?
Ja, es wird täglich gut informiert und ich hoffe, es stimmt.
Überhaupt nicht. Also ich tue mich online informieren.
Ja, das kommt darauf an, wie viel man wissen will. Also mein Bedarf wird gedeckt, aber mein Mann, der will immer mehr wissen und schaut ausländische Fernsehsender.
Malte Daniljuk hat die deutsche Auslandsberichterstattung der letzten Wochen untersucht. Der Kommunikationswissenschaftler und Journalist schreibt unter anderem für das Online-Magazin Telepolis und für die Wochenzeitung Freitag. Seine Auswertung der Schlagzeilen in den Google-News-Ergebnissen wies dabei folgende Tendenzen auf.
Zum einen kommt Russland im März insgesamt sehr viel häufiger in den Schlagzeilen vor als noch im Februar 2014. Zum anderen stieg die Anzahl der Beiträge, die den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Titel tragen, um 2/3 im Vergleich zum Vormonat. Damit wird der Konflikt in erheblichem Maße auf die Person Putin reduziert.
Malte Daniljuk kommt mit seiner Auswertung zu dem Schluss, dass in der Berichterstattung oftmals die sachliche Grundlage fehlt. So stellen nicht nur Boulevardmedien Mutmaßungen über Putins psychologische Verfassung und seine Wünsche an. Auch die Mainstream-Medien greifen diesen Trend auf. Deshalb haben wir Malte Daniljuk gefragt, was können wir eigentlich von seriöser Auslandsberichterstattung erwarten?
Auslandsberichterstattung soll also die wesentlichen wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Aspekte eines Landes abbilden. In diesem Fall ist es jetzt so, dass wir von 145 Millionen russischen Bürgern hauptsächlich einen kennenlernen durch die Medien. Und eine Person ist natürlich sehr viel weniger komplex als Institutionen oder große gesellschaftliche Prozesse. Das heißt, die Komplexität von dem Thema wird durch diese Form der Personalisierung massiv reduziert. Alles wird scheinbar ganz einfach, beziehungsweise in der Berichterstattung vereinfacht. Die Tendenz, die ich da feststellen konnte, ist, dass das ganz stark auf die Psyche oder bestimmte persönliche, charakterliche Merkmale des russischen Präsidenten reduziert wird.
Wie wird dann ein Wladimir Putin dargestellt?
Die Person von Wladimir Putin wird im Wesentlichen negativ beschrieben. Das eine ist, dass viele Journalisten in der Berichterstattung auch der etablierten Medien, also nicht nur die Boulevardpresse, glauben zu wissen, vorgeben zu wissen, was Putin fühlt. Das andere ist aber auch, dass alle seine Handlungen, die Art und Weise, wie er spricht und anderes negativ konnotiert werden mit Sprache. Also Wladimir Putin erklärt nicht etwas, sondern er behauptet. Er gibt keine Antwort, sondern er serviert eine Antwort. Das Ergebnis seiner Handlungen sind dann teuflische Pläne. Jede Handlung wird sprachlich negativ markiert. Ein Aspekt ist dabei auch, dass man normalerweise einen Präsidenten bzw. jeden Politiker natürlich mit vollem Namen immer erwähnt als Journalist, nicht so bei Politikern, die als Gegner markiert werden sprachlich. Also Putin ist dann nur noch Putin, nicht mehr der russische Präsident Wladimir Putin.
Was aber sind die Gründe für die Personalisierung von Konflikten? Es ist schwer, die Motivation der einzelnen Journalisten zu ergründen. Malte Daniljuk findet auch Ursachen im Mediensystem selbst.
Seit der Durchsetzung des Fernsehens in den 70er Jahren ist es so, dass das Fernsehen als audiovisuelles Medium natürlich sogenannte Talking Heads braucht. Also Menschen, die etwas repräsentieren. Das andere ist aber, dass Journalisten davon ausgehen, das lernen sie in ihrer Ausbildung anhand der sogenannten Nachrichtenfaktoren, dass die Möglichkeit, ein Thema zu personalisieren oder das mit einem Prominenten zu verknüpfen, angeblich sich positiv auf die Nutzung durch das Publikum auswirkt. Das heißt, ein Aspekt ist sicherlich auch die Ausbildung von Journalisten, die darauf orientiert werden. Und ein dritter Aspekt, und da sind wir dann aber bei dem Bereich der politischen Berichterstattung, in dem wirklich strategische Kommunikation stattfindet, dass sich an Personen besser Freund- oder Feindbilder anknüpfen lassen. Das heißt, ein Sympathieträger oder ein Antipathieträger funktioniert in einer politischen Auseinandersetzung besser. Zu diesem Aspekt gehört natürlich auch, dass man Personen charakterlich sehr viel unterstellen kann. Das heißt, normalerweise reden Journalisten ja nicht über den Charakter, weil das höchstens ein Psychotherapeut feststellen konnte, und das lässt sich mit Fakten nicht untermauern. Es ist immer Spekulation.
Egal, was die Suche in Wladimir Putins Psyche und Vergangenheit in den einzelnen Medien am Ende zutage förderte. In der Bewertung des Konflikts zwischen Ukraine und Russland unterschieden sich die Mainstream-Medien kaum.
Ein Problem bei Medien und Journalismus insgesamt ist ja, dass die Gruppe der Journalisten und noch mehr der Redakteure und Chefredakteure gesellschaftlich natürlich überhaupt nicht repräsentativ ist. Das heißt, wir haben im Wesentlichen zu 75% eine Gruppe von westdeutschen Männern über 40 mit Hochschulabschluss aus einem bürgerlichen Haushalt, kein Migrationshintergrund. Und das ist eine Gruppe von Leuten, die schon viele Werte miteinander teilen und sich auch sehr stark untereinander und an den Leitmedien orientieren. Ein wichtiger Faktor ist sicherlich der wirtschaftliche Druck. Besonders bei der Auslandsberichterstattung sehen wir, dass in den letzten 25 Jahren ganz viele Ressourcen, Korrespondenten vor Ort und so weiter abgebaut wurden. Ein zweiter Faktor ist in den letzten 25 Jahren, dass eine sehr starke Hierarchisierung in den Redaktionen stattgefunden hat. Das heißt, Anfang der 90er hat nur eine Minderheit der Journalisten ihrem Vorgesetzten einen Beitrag vorgelegt, bevor der veröffentlicht wurde. Inzwischen sind es 70-75%. Das heißt, praktisch alle Beiträge werden innerhalb der Redaktion von Chefredakteuren und so weiter kontrolliert bzw. gegengecheckt. Das ist für zentrale Steuerung von Themen und Bewertungen natürlich ein wesentlicher Aspekt, dass Berichterstattung teilweise sehr, sehr stark einheitlich ist.
Starkes und wichtiges Zeichen für die Zukunft Afghanistans, die Präsidentschaftswahl am Wochenende. Trotz Angst vor Anschlägen der islamischen Taliban strömte die afghanische Bevölkerung an die Urnen. Trotz 23 Toten und Unregelmäßigkeiten wurden die Wahlen in der nationalen und internationalen Presse hoch gelobt. Und genauso schätzt dies auch Nick Mischak ein im Gespräch mit Wilma Rall von Radio Rabe aus Bern. Der Doktorand aus Bern verbrachte 4 Jahre in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Von 2007 bis 2011 arbeitete er dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter der afghanischen Nichtregierungsorganisation TLO. Was ihn überraschte, war vor allem die sehr hohe Wahlbeteiligung.
Ich denke, die hohe Wahlbeteiligung ist insbesondere deshalb auch erstaunlich, weil die Taliban ja schon auch in den letzten Wochen verschiedene Anschläge in Kabul durchgeführt haben. Und sie haben auch am Vorabend der Wahl eigentlich angekündigt, dass sie die Wahllokale angreifen werden, um dadurch auch Druck auf die Wählenden zu machen, also eben nicht abstimmen zu gehen. Und dies hat dann offensichtlich nicht funktioniert oder auf jeden Fall nicht in dem Maße, glaube ich, wie sie sich das erwünscht haben, also die Taliban.
Zwar seien viele Wählende an der Stimmabgabe gehindert worden, vor allem in ländlichen Gegenden, wo die Taliban stark verankert ist, meint Nick Mischak. Trotzdem konnten 7 von 12 Millionen, also weit über die Hälfte der Wahlberechtigten, ihre Stimme abgeben. Die afghanische Bevölkerung sei jung, 60% seien unter 25 Jahre alt.
Das, was man hört, also von Leuten vor Ort, ist auch, dass die Wählenden selbst eigentlich die Rolle der Wahlbeobachter stark selbst in die Hand genommen haben. Das heißt, Sie haben via Social Media, also Facebook und Twitter, sofort über Unregelmäßigkeiten in den Wahllokalen, also diese publik gemacht. Ich denke, das ist schon eine wesentliche Verbesserung gegenüber den letzten Präsidentschaftswahlen von 2009.
Die letzten Präsidentschaftswahlen von 2009 waren von massivem Wahlbetrug, Unregelmäßigkeiten und Gewalt überschattet. Damals versuchten die internationalen und afghanischen Sicherheitskräfte mit allen Mitteln, ihre Favoriten durchzubringen. Das sei jetzt anders, meint Nick Miszczak.
Die Erwartungen vieler Afghaninnen und Afghanen und auch internationaler Beobachter wurden im positiven Sinne übertroffen. Nun gilt es aber, diesen Erfolg auch in den kommenden Wochen, wenn die Wahlzettel dann effektiv ausgezählt werden und in einem möglichen zweiten Wahlgang, das könnte ja auch noch anstehen, dieser Ablauf der Wahl weitergeführt wird und sichergestellt wird.
Weil der Gewinner das absolute Mehr erreichen muss, rechne man in Afghanistan mit einer Stichwahl. Von den insgesamt 8 Bewerbern hätten 3 reelle Chancen, die Nachfolge vom langjährigen Präsidenten Hamid Karzai anzutreten. Wer auch immer das Rennen macht, der neue Präsident muss eine Reihe riesiger Herausforderungen bewältigen.
Insbesondere 2, das erste ist sicher mögliche Friedensverhandlungen mit den Taliban. Man muss trotz des Optimismus über diesen ersten Wahlgang nicht vergessen, dass weite Teile der afghanischen Bevölkerung unzufrieden sind und die Taliban in bestimmten Bevölkerungsgruppen eine Legitimität genießen. Das heißt, sie müssen eigentlich in eine politische Lösung eingebunden werden, falls es zu einem dauerhaften Frieden in Afghanistan kommen soll. Die zweite große Herausforderung ist wirtschaftlicher Natur. Wie gesagt, ein Großteil der afghanischen Bevölkerung ist jung. Es sind Leute, die Arbeitsstellen suchen. Und im jetzigen Moment ist Afghanistans Wirtschaft zu einem sehr, sehr großen Teil abhängig von ausländischer Hilfe.
Zu oberst auf der Traktantenliste steht das bilaterale Sicherheitsabkommen mit den USA. Das Abkommen regelt die internationale militärische Präsenz in Afghanistan nach 2014. Die USA haben bereits klargestellt, dass sie ohne dieses Abkommen sämtliche Truppen abziehen und die Entwicklungsgelder einstellen werden. Trotzdem hat sich Präsident Hamid Karzai bis heute geweigert, das Abkommen zu unterzeichnen. Viele AfghanInnen aber fürchten sich davor, wenn sämtliche internationalen Truppen abziehen, so Nick Miszczak, auch wenn, gerade die Wahlen vom Wochenende gezeigt hätten, die afghanischen Sicherheitskräfte sind in der Lage, die Sicherheit in Afghanistan zu gewährleisten.
Diese Wahlen stellten eigentlich einen Test auch dar für die afghanischen Sicherheitskräfte, sei es Polizei und Militär. Über 300.000 Polizisten und Militärs waren mobilisiert worden, um diese Wahl zu garantieren. Das heißt, dass die Sicherheit, die gewährleistet werden konnte, auch indirekt als Erfolg für die afghanischen Sicherheitskräfte interpretiert wird.
Wer Afghanistan in Zukunft regieren wird, ist noch offen. Mit ersten Hochrechnungen wird frühestens Ende April gerechnet. Das offizielle Ergebnis soll Mitte Mai feststehen.
Das war ZIPFM vom 9. April 2014. Mein Name ist Jürgen Torunski und ich bin vom Freien Radio Rhein-Neckar, Mannheim-Heidelberg, Bermuda-Funk. Ich habe die Beiträge heute zusammengestellt und moderiert. Manche Beiträge wurden leicht gekürzt. Die vollständigen Beiträge lassen sich aber auf dem gemeinsamen Portal der Freien Radios nachhören. Das ist www.freie-radios.net. Das war ZIP FM für heute. Auf Wiederhören.